The golden age has just begun. Das goldene Zeitalter hat begonnen. Donald Trump sagte das an seinem ersten Amtstag nach seiner Rede, in der er ankündigte, wie er die Politik seines Vorgängers ausradieren will, wo Trump unter großem Jubel seine Anhänger in einer Sportarena Dutzende Dekrete unterzeichnete, also Entscheidungen der beiden Regierungen dann zurücknahm, aus dem Pariser Klimaabkommen ausstieg, Kapitolstürmer begnadigte, den nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausrief und vieles mehr. America first. Trumps Devise. Was anders wird als unter seiner ersten Präsidentschaft. Welche Hoffnung die Menschen auch damit verbinden und wie Europa damit umgehen sollte, das bespreche ich jetzt mit Boris Vormann, Politikwissenschaftler am Bard College in Berlin und zu mir ins Studio gekommen. Ich grüße Sie sehr.
Ja, hallo.
Boris Vormann, der Eindruck vom ersten Amtstag, da ist ein erstarkter Trump zurück im Amt mit mehr Macht denn je und auch mit mehr Willen, diese zu nutzen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Bei der ersten Amtszeit schien es ja fast so, als sei Trump überrascht worden von dem Wahlsieg und musste dann sehr viel sich arrangieren mit dem Parteiestablishment. Es gab natürlich auch die Gewaltenteilung, die dann noch sehr gut funktionierte. In der Zwischenzeit haben wir mehrere Amtsenthebungsverfahren gesehen. Wir haben gesehen, dass der Supreme Court sich ganz auf die Seite der Exekutive gestellt hat. Das heißt, Trump hat da auch juristisch viel mehr Spielraum und er hat die Wahl gewonnen, diesmal auch mit einer tatsächlichen Mehrheit der Stimmen. Er hat die Republikanische Partei voll auf seiner Seite. Also er kann sehr stark regieren und wird auch von Tag 1 sozusagen, wie wir schon gesehen haben, versuchen, da Politik zu machen.
Er ist auch vorbereiteter als das erste Mal, würde ich mal sagen. Das goldene Zeitalter hat begonnen, sagte Trump unter dem Jubel seiner Anhänger. Welche Hoffnungen setzen die US-Amerikaner auf ihn?
Na, ich glaube, er ist sehr gut darin gewesen, anzuerkennen, dass ein breiter Teil der Bevölkerung sehr unter der Inflation gelitten hat in den Jahren der Pandemie. Also das hat er voll ausgereizt und hat auch natürlich auf eine Identität, auf eine gewisse Art von Identitätspolitik gesetzt und auch reagiert. Es gibt eine Identitätspolitik von links und von rechts und die auf der rechten Seite hat er sehr befeuert. Er hat versucht zu argumentieren, dass nicht alle wirklich dazugehören zum amerikanischen Volk, hat versucht, eine gewisse Ausgrenzungspolitik, identitäre Ausgrenzungspolitik zu machen und die hat sehr verfangen. Ich glaube, man erhofft sich wirtschaftlichen Aufschwung. Man assoziiert mit Trump 4 Jahre vor der Inflation, in denen es wirtschaftlich gut ging oder einigermaßen gut, wobei man, glaube ich, auch einiges da verklärt rückblickend. Und man erhofft sich, man sehnt sich zurück nach einer Zeit von Gloria, aber es ist seltsam, weil die Töne, die er anschlägt, geopolitisch, auch innenpolitisch, klingt schon mehr nach dem 19. Jahrhundert. Er hat gestern sehr viel von Manifest Destiny und territoriale Expansion gesprochen und das lässt natürlich aufhorchen.
Ja, den Panama-Kanal, den will er auf jeden Fall haben. Grönland dagegen hat er nicht angesprochen. Aber bevor wir über die Dekrete sprechen, die er konkret dann gleich unterzeichnet hat, um seine Wähler auch zu befriedigen, noch einmal auf die Hoffnungen der vielen Gratulanten Trumps weltweit, die dann ja sofort auch kamen, aus Europa, auch aus Deutschland, auch aus Kanada, aus Indien, aus der Türkei, aber eben auch aus der Ukraine und aus Russland von Präsident Putin. Die Hoffnung auf eine Politik des Friedens und der Entschlossenheit war da zu hören. Der Zusammenarbeit, sind das fromme Wünsche?
Na, wollen wir hoffen, dass es mehr ist, weil wer wünscht sich keinen Frieden? Aber es ist natürlich auch viel Opportunismus, wenn man sieht, sozusagen, wie man sich auch anbietet Trump gegenüber. Aber es ist auch nicht ganz unverständlich. Ich meine, strategisch wahrscheinlich die klügste Handhabe, zu versuchen, irgendwie mit den amerikanischen Partnern zusammenzuarbeiten. Gerade in Europa gibt es ja auch eine lange Tradition, an die man anknüpfen möchte. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Trump sehr viel davon gesprochen hat, Europa nicht zur Hilfe zu eilen, wenn es denn darauf ankäme, dass er sich insgesamt davon abwendet, gewisse Führungsrollen einzunehmen mit den USA. Er hat auch in der Einführungsrede gesagt, er möchte nicht mehr für die Grenzen anderer bezahlen, sondern nur noch für die eigene Grenze. Also es ist eine ganz neue internationale Politik und wir müssen in Europa darauf reagieren und uns irgendwie neu organisieren und denken.
Ja, hilft da Schmeichelei?
Ja, vielleicht kurzfristig, aber langfristig weiß ich es nicht. Also ich finde, man versucht jetzt eben mit jedem Schritt, den Trump so macht, eine Reaktion zu finden. So eine ganz klare strategische Vision hat man in Europa, hat man in Deutschland auch noch nicht wirklich entwickelt.
Ja, legen wir mal los mit dem, was Trump dann sofort unterschrieben hat. Den Dutzenden von Erlassen, die sofortiges Handeln eben ermöglichen, am Kongress vorbei, vor allem innenpolitisch. Picken wir uns heraus zum Beispiel die strikte Einwanderungspolitik mit dem Einsatz von Militär an den südlichen Grenzen. Also erstmal die Ausrufung des nationalen Notstands dort. Razzien werden erwartet heute noch in großen US-Städten. Ein Umgang mit Migranten, der von der Mehrheit der Amerikaner gewollt ist.
Naja, sagen wir mal, von einem knappen Teil der Mehrheit, die ihn halt gewählt hat. Es gibt natürlich auch eine Hälfte der Bevölkerung, die überhaupt nicht einverstanden ist
mit Trump. Aber die Not wird dort gesehen, dass dagegen härter vorgegangen werden muss.
Inzwischen ja. Man hat auch sozusagen Biden vorgeworfen, dass er da die Augen verschlossen hätte vor der Krise an der Grenze. Man muss natürlich auch sagen, dass Trump die Krise da teilweise auch eben politisch instrumentalisiert hat. Aber es scheint inzwischen einen Konsens zu geben, dass man da reagieren muss. Und da hat er auch schon tatsächlich, glaube ich, inzwischen Mehrheiten, die ihn unterstützen. Aber vielleicht nicht in dem Ausmaß und natürlich nicht mit Einsatz des Militärs im eigenen Lande. Und eine große Frage, die sich alle stellen, ist, ja, wer ist denn überhaupt ein illegaler Immigrant? Es gibt nämlich verschiedene Kategorien und wenn man genauer hinschaut, ist es gar nicht so klar, wer zu der Gruppe zählt und welche administrativen Einheiten dann tatsächlich auch tätig werden müssten, um diese Prozesse in Gang zu bringen. Also ich glaube, der Teufel liegt da auch im Detail und es ist noch nicht ganz klar, wie das dann passieren soll.
Deportation, Massenabschiebung. Es kann ja auch ein Vorbild sein, was viele Menschen und Politiker auch in Europa wollen. Wird das den Umgang mit Migration insgesamt verändern?
Ja, ich glaube, wir sehen insgesamt eine Abkehr von der Idee nach dem Fall der Mauer 89, wo viele Politiker argumentiert haben, dass Globalisierung gut sei für die meisten Menschen. Also es gibt eine Müdigkeit der Globalisierung gegenüber. Es gab auch eine multikulturelle Öffnung in den 90er Jahren, die viele inzwischen kritisieren. Und deswegen sieht man diese Gegenbewegung in ganz vielen verschiedenen Teilen der Welt. Zum Teil hängt es auch damit zusammen, dass man eben sagt, ja, es gibt diese tiefen Ungleichheiten und es gibt einen Mangel an Responsivität. Also die demokratischen Institutionen haben auch in den 90ern nicht mehr so sehr auf die Bevölkerung gehört. Also an der Kritik ist tatsächlich was dran. Aber statt, wie die Linke zu argumentieren, wir müssen umverteilen, wir müssen mehr Gleichheit schaffen, wir müssen bessere Arbeitsbedingungen schaffen, auch in der Dienstleistungsgesellschaft, hat die extreme Rechte, also auch Trump, es geschafft zu sagen, naja, wir müssen einfach den Kreis derer, die in den Genuss von öffentlichen Gütern kommen, einschränken auf den wahren Demos, also auf die wahre Bevölkerung, die the true Americans. Und das ist eben eine engere Auslegung dessen, wer da überhaupt dazugehört.
Reden wir über weitere Dekrete. Der Ausstieg der Amerikaner aus dem Klimaabkommen, also von Trump, muss ja nicht Angst machen. Das kann ja auch eigentlich zur Hoffnung werden, zum Beispiel für europäische Anbieter grüner Energien und E-Autos, da voranzuschreiten, neue Absatzmärkte zu finden. Das ist zumindest die Hoffnung unserer deutschen grünen Außenministerin. Nachvollziehbar?
Ja, es ist schon fast eine Plattitüde zu sagen, dass jede Krise auch eine Chance bietet. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir in Europa, wenn man mal das Bruttoinlandsprodukt zusammennimmt der europäischen Staaten, ja tatsächlich auch kompetitiv ist mit China und mit den USA. Aber eben nur dann, wenn wir Europa als Ganzes verstehen. Wirtschaftspolitisch mag das teilweise der Fall sein. Sicherheitspolitisch ist es das noch gar nicht. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich auf ein breites Fundament stellen. Die Diskussion der Zeitenwende in Deutschland ist national gedacht, ist auch sicherlich eine Abkehr des Pazifismus nach 45, vielleicht auch eine gewisse Realpolitik, die da Einzug erhalten hat. Aber ich glaube, das Ganze muss auch europäisch diskutiert sein.
Dann reden wir über die außenpolitischen Ziele. Sie sind ja schon dabei. Die Ukraine spielte zumindest in seiner Rede gestern eigentlich gar keine Rolle am ersten Amtstag, aber Präsident Putin hat bereits mit der Gratulation ja Gespräche über den Ukraine-Konflikt angeboten, die er mit der Regierung Biden nicht führen wollte. Trump selbst hat angekündigt, nur 24 Stunden zu brauchen für diesen Frieden. Welche Schritte erwarten Sie?
Stimmt, er hat sehr wenig über Internationales gesprochen, eigentlich nur über den Panama-Kanal. Wie Sie sagten, auch über Grönland und Kanada wurde dann nicht mehr gesprochen beim Amtseintritt. Ja, der Panama-Kanal ist die naheliegendste Lösung für ihn, weil es da tatsächlich einen Passus gibt in dem Vertrag, den man 98 unterschrieben hat, wo die USA tatsächlich auch diesen Panama-Kanal sich wieder aneignen können. Also ich glaube, das wäre der einfachste Schritt für ihn von diesen verschiedenen Schritten, die er da angekündigt hat. Aber es stimmt, global, er hat gesagt, die USA würden sich nicht einschüchtern lassen, würden sich nicht mehr ausnutzen lassen. Das waren eher so vage Behauptungen, aber es ist nicht klar geworden, was in der Ukraine passieren wird, was mit Russland passieren wird. Das werden wir noch abwarten müssen. Die ersten 24 Stunden sind vorbei, aber gut, wir haben ja noch viele Wochen vor uns.
Genau, Präsident Zelensky hofft auf jeden Fall auch das in seinem Gratulationsschreiben, dass man da auf ein entschlossenes Handeln zumindest blicken kann. Da müssen wir dann gespannt sein. Blicken wir weiter, Gratulation auch aus China Richtung Trump, das Land mit Sorge über kommende Zölle, die der US-Präsident angekündigt hat, auch ja Richtung Kanada, Mexiko und eben Europa. Kann der Plan Trumps aufgehen, mit hohen Zöllen, wie er ja will, die heimische, die US-Wirtschaft zu stärken? Das ist ja die Hoffnung dort von vielen Menschen.
Na, was wir sehen ist, er hat ja jetzt tatsächlich Zölle angekündigt für Kanada und Mexiko ab dem 1. Februar. Bei China scheint er ein bisschen zögerlicher zu sein. Er hat gesagt, es werden jetzt die Handelspraktiken überprüft. Also das wird ein bisschen nach hinten verschoben. Viele haben auch schon während der Wahlkampagne gesagt, naja, vielleicht versucht er hier Maximalforderungen zu artikulieren, um dann eine gute Verhandlungsbasis zu haben. Und vielleicht könnte auch Europa drumherum kommen. Davon war gestern die Rede um diese Zölle, wenn es Energie abnimmt von den USA. Also da liegt noch vieles im Unklaren. Eine Sache, die ich mich frage, ist, wenn er diese Zölle einführt, natürlich sind die USA eine riesige Wirtschaftsmacht und können da vielleicht auch kurzzeitig von profitieren. Aber die Inflation wird natürlich nach oben gehen. Und wenn man das kombiniert mit Massendeportation, also auch von Menschen, die da in den Niedriglohnsektoren arbeiten, dann wird das die Preise treiben auf eine Art und Weise, die natürlich ganz im Gegenteil zu dem steht, was er den Menschen in den USA versprochen hat. Und dann, wenn die Unzufriedenheit wächst, dann kann es natürlich auch sein, dass die Kritik an politischen Gegnern oder Feinden, wenn er sie so nennen möchte, wächst oder an den Medien oder an der Gewaltenteilung. Also da sehe ich die Gefahr zumindest für eine gewisse Abwärtsspirale.
Sorge und Hoffnung, der Amtsantritt von Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten. Wir haben darüber gesprochen mit Boris Vormann vom Bard College, dort Politikwissenschaftler. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Boris Vormann war das vom Bard College dazu, wie Donald Trump künftig agiert, was seine Dekrete denn künftig bedeuten, die er unterschrieben hat.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.